Wir sind in 1. Mose 19 stehen geblieben. Es hat ein paar Schreibfehler auf dem Blatt, die ich noch korrigieren möchte. 1. Mose 18, dritter Punkt. Dort sollte es Jesaja 41, 8 heißen. Und dann zweiter Punkt unten, 1. Mose 19, natürlich 19, Vers 7 und am Schluss 19, Vers 14 bis 15. Das gibt es manchmal. Einfach anstatt 18 ist es 19. Beim zweiten Punkt, 1. Mose 19. 19, 7, 19, 14 bis 15. Lot hatte Schwiegersöhne, zwei Schwiegersöhne in Sodom. Das heißt also, seine zwei Töchter waren in Sodom verheiratet. Bei all dem, was wir Negatives bemerkt haben über Lot, darf das Zeugnis des Neuen Testamentes nicht vergessen werden. 2. Petrus 2, Vers 7 bis 8, da nennt das Neue Testament Lot einen Gerechten, der seine Seele tagtäglich quälte mit dem, was er in Sodom sah und hörte. Also der hat sich nicht innerlich der Umgebung angepasst. Wir haben gesehen, er war am falschen Ort, aber er hat sich nicht angepasst, er hat gelitten darunter und dachte einfach, sein Auftrag sei es, in Sodom guten Einfluss auszuüben. Aber Gott hat ihn nicht dorthin gestellt. Nun, die Zerstörung der Städte Sodom, Gomorra und auch die Nachbarstädte Adama und Zeboim durch Schwefel und Feuer. Diese Zerstörung wird immer wieder aufgenommen, auch im Alten Testament, 5. Mose 29, Vers 23 zum Beispiel. Und im Neuen Testament, 2. Petrus 2, 6 und Judas 7. Und im Neuen Testament an beiden Stellen wird gesagt, dass die Zerstörung von Sodom und Gomorra gewissermaßen ein Hinweis ist auf das Gericht der Hölle, das ewige Feuer, die ewige Pein. Also gewissermaßen ein Vorgeschmack davon auf Erden. Und wir wissen, dass über Sodom und Gomorra und die Zerstörung durch Feuer vom Himmel schon viel gespottet worden ist von Ungläubigen. Darum ein Wort zur Archäologie von Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim und Zoar, diese fünf Städte in der Ebene. Ich habe schon mal verwiesen auf das Buch von Randall Price, Stones Cry Out, die Steine schreien. Darin hat er einen größeren Abschnitt über die Archäologie, den neuesten Stand in Bezug auf die Zerstörung von Sodom und Gomorra. Schon William Albright, das war ja einer der größten Archäologen des 20. Jahrhunderts, hat 1924 Bab Ezra entdeckt, ganz unten im Süden des Toten Meeres, auf jordanischer Seite. Er hat damals diese Überreste datiert auf die frühe Bronzezeit. Das kann man also so ansetzen in die Zeit von Abraham und davor. Aber Ausgrabungen von Bab Ezra wurden dann erst wirklich durchgeführt, gründlich ab 1965 bis 67 durch Paul Lapp und dann durch Walter Rast und Thomas Schaub ab 1973. Was hat man gefunden? Eine Stadtmauer, 6,80 Meter dicke Stadtmauern, eindrücklich. Friedhöfe mit Tausenden von Menschen dort begraben. Man hat einen kanaanitischen Tempel mit Altar entdeckt und hat festgestellt, die Stadt ist überdeckt mit einer circa 2 Meter dicken Ascheschicht. Unglaublich. Und bei weiteren Ausgrabungen hat man sogar feststellen können, dass die Verbrennungen von oben her gekommen sein müssen. Also von oben her, sodass bei gewissen Bauten die Dächer eingestürzt sind und dann von innen heraus wurde alles ausgebrannt. Und der Archäologe Brian Wood, ein Spezialist für Bab Ezra, er sagt, Bab Ezra ist Sodom. Aber gerade südlich davon gibt es noch eine zweite Stadt, Überreste einer Stadt, Es-Safi, genannt auf Arabisch. Schon seit byzantinischer Zeit hat man diesen Ort mit dem biblischen Zoar identifiziert. Das ist übrigens die Stadt in Kapitel 19, 1. Mose 19, 19 bis 23, die nicht verbrannt wurde. Denn Lot wollte doch nach Zoar fliehen und die Engel haben sie ihm dann erlaubt und diese Stadt ist verschont geblieben. Dort findet man die Ascheschicht nicht. Aber es gibt noch weitere Städte, drei weitere Städte, die Rast und Schaub gefunden haben, mit Ascheschichten. Numeira, Feifa und Chanazir. Numeira muss Gomorra sein. Sieht man die Konsonanten? Bei den semitischen Sprachen sind die Konsonanten vordergründig. N, M, R. Man findet in den semitischen Sprachen manchmal die Verschiebung von G nach N durch eine Nasalisierung. Und da kann man erkennen aus Numeira, Gumeira noch die Konsonanten von Gomorra. Dort auch wurde eine über 2 Meter dicke Ascheschicht gefunden. Und Feifa identifiziert man vernünftigerweise mit Adama und Chanazir mit Zeboim. Jede dieser Städte, 5 Städte, war an ein Wadi gebaut, das Wasser von den Bergen hinunterführte. Und zwar waren die Städte, hat man festgestellt, bewässert, die Landwirtschaft gründete auf Bewässerung. 1. Mose 13, Lot sah die bewässerten Städte der Ebene, wie das Land Ägypten. Das passt also ganz eindrücklich. 5 Städte dort, die wichtigste ganz im Norden, die man vom nördlichen Gebiet her, wo Abraham und Lot hinuntergeblickt haben, als erste sah. Sodom. Und von den 5 sind 4 ausgebrannt worden. Auf so eindrückliche Art. Ist auch so, geologisch stellt man fest, dieses Gebiet dort ist ein ausgebranntes Ölbecken. Es hat also Öl gegeben dort. Heute sucht man fast vergeblich nach Öl in Israel. Aber das hat es mal gegeben. Offensichtlich ist es ausgebrannt. Man findet ja in dieser Gegend viel Schwefel. Schwefelbäder kann man dort nehmen, ganz gesund. Und viel Salz, auch in den Schichten drin. Also kann man sich das so vorstellen, dass es möglicherweise durch ein Erdbeben zu einer Schichtenöffnung gekommen ist. Gas ist entwichen, eine Explosion, das ganze Becken ist explodiert und so ist das als Regen mit Feuer und Schwefel runtergekommen und auch Salz. Darum konnte Lots Frau zur Salzsäule verschüttet werden. So kam das Feuer von Gott darüber. Nun, kann man sagen, ja, ein natürliches Ereignis. Ja, was ist Natur? Gott handelt in der Natur und es ist genau zu dem Zeitpunkt geschehen, wo Gott diese Städte zerstören musste. Und was mich so besonders trifft, ist, in den 60er Jahren hat man begonnen, richtig dort zu graben. Und dann noch in den 70er Jahren. Genau in der Zeit der sexuellen Revolution in Europa und Amerika. Genau in der Zeit kommen diese Städte, die Gott als Warnung hingestellt hat für Menschen, die auch so gottlos leben würden. 2. Petrus 2. Kommen sie wieder ans Licht. Sieht man da nicht die Vorsehung Gottes in diesen Dingen? Sehr eindrücklich. Also gerade in der Zeit, wo wir diese Perversion finden, sexuelle Perversion in allen Spielarten, da kommen diese Städte als wirkliche Städte ans Licht und sind eine Warnung für uns Menschen an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Gott lässt sich das nicht gefallen. Sexualität ist ein Geschenk Gottes. Und er hat es gut gemeint und er hat dieses Geschenk gegeben in den geschützten Rahmen der Ehe, um den Menschen glücklich zu machen. Aber wenn wir daraus ein Spielzeug machen, dann zerstören wir uns selbst. ein Spielzeug, ohne die Gebrauchsanweisung Gottes zu benutzen. Und das weiß jeder, wenn man den Mikrowellenherd benutzt als Spielzeug und den Hund darin trocknen will, nachdem man ihn gebadet hat, das geht schief. Gut, jemand in Amerika hat ja viel Geld dafür bekommen, weil es nicht ausdrücklich gestanden ist auf der Anleitung, dass man Hunde nicht trocknen darf da drin. Aber in der Zwischenzeit ist das auch geschehen und an diese Anweisung muss man sich halten. Man kann nicht sagen, ja, schließlich gehört mir der Mikrowellenapparat gehört mir, der Hersteller hat mir überhaupt nichts zu sagen und ich trockne meine Mäuse dort drin. Aber was soll das? Der Hersteller machte das zum Guten dessen, der es verwendet. Und Gott hat uns ein Buch schreiben lassen, auch wie wir die Sexualität gebrauchen sollen. Und wir müssen uns einfach an die Anweisung halten und so können wir glückliche Ehen haben, glückliche Familien. 1. Mose 20. Nein, noch 1. Mose 19. In Hesekiel 16, Vers 53 und folgende wird gesprochen, dass es einmal wieder eine Wiederherstellung von Sodom und Gomorra geben soll. Aber dazu musste auch zuerst mal diese Städte wieder entdeckt werden. Also offensichtlich wird dort einmal wieder gebaut werden. Jetzt haben wir wenigstens gefunden, wo es ist, ja, wo man bauen dann muss. Wo man dann bauen muss. Eigentümlich 19, Vers 29. Dieser Rauch steigt auf über Sodom und Gomorra. Abraham schaut zu vom Gebirge her. Und da heißt es dann in Vers 29, und es geschah, als Gott die Städte der Ebene verderbte. Da gedachte Gott des Abraham und entsandte Lot mitten aus der Umkehrung, also die Städte umkehrte, in welchen Lot gewohnt hatte. Warum heißt es hier, Gott gedachte des Abraham und nicht Gott gedachte des Lot? Ja, er hat gebetet, es war sein Anliegen, und er war Freund Gottes. Weil er war dort, wo Gott ihn haben wollte. Und ganz ähnlich, 2. Petrus 3, Vers 9, dort wird gesagt, die Wiederkunft Christi hat noch nicht stattgefunden, weil Gott langmütig ist gegen euch, sagt Petrus. Weil er nicht will, dass irgendjemand verloren gehe, sondern dass alle zur Buße kommen. Aber der 2. Petrusbrief ist an Erlöste gerichtet, an Gläubige. Warum sagt dann der Brief, Gott ist langmütig gegen euch, der nicht will, dass irgendwelche verloren gehen. Ja, weil Gott genau weiß, um unsere Angehörigen und unsere Freunde, die verloren sind, und er weiß, wie wir für sie beten, und Gott ist langmütig gegen uns, als Gläubige, im Blick auf die Verlorenen. Das ist ein ganz, ganz wunderbarer Gedanke. Wir dürfen Freunde Gottes sein, aber wir dürfen Gott die Leute bringen, die uns ganz am Herzen sind, dass sie gerettet werden. Und insofern ist Gott langmütig gegen uns Gläubige. Und darum hat die Wiederkunft Christi noch nicht stattgefunden, weil er möchte, dass die Leute, die uns ganz besonders am Herzen sind, dass die vorher noch zum Glauben kommen und errettet werden. Lot ist dann geflohen. Er hat alles verloren, seine Schwiegersöhne, seinen Besitz, seine Heimat, seine Frau. Und dann ist er mit seinen Töchtern in die Berge hinaufgegangen und die Töchter haben ihm Alkohol gegeben und noch ein bisschen und es ist zu Blutschande gekommen in der Bibel, in der Familie. Schrecklich. Und aus dieser Blutschande, die eine Tochter hat dann den Vater der Ammoniter und die andere den Vater der Moabiter geboren. Das sind diese jordanischen Völker, Ammon und Moab, die Feinde Israels geworden sind bis ins 20. Jahrhundert. Auch da wieder die ganze Verkettung. Tragisch. 1. Mose 20. Abraham reist herum und er kommt wieder in das Negev-Gebiet, das Land des Südens, wörtlich auf Hebräisch, das Land des Negevs. Und er kommt zu dem Philisterkönig Abimelech und der Mann sieht Sarah. Die war zu dem Zeitpunkt immer noch so schön. Ist unglaublich, unverwüstlich, oder? Ja. Und er möchte sie heiraten. Und wieder haben sie eben abgemacht, Sarah, du bist meine Schwester, ja? Stimmt ja schließlich. Die ganze Geschichte wiederholt sich. Irgendwie war das ganz tief drin, diese Sache mit der Halbwahrheit. Und dann fliegt die Sache auf, es ist wieder eine Schande für das Zeugnis Abrahams. Und Abimelech wird im Traum von Gott gewarnt. Was hast du getan? Oh, ich habe nicht gewusst, dass sie die Frau eines anderen ist, sagt Abimelech, im Traum zu Gott. Und Gott bewahrt ihn. Abraham muss speziell für ihn beten, er ist nämlich krank geworden. Gott hat eingegriffen durch Krankheit. Und Vers 17, Abraham als Prophet muss dann für ihn beten und Abimelech, der König der Philister, wird geheilt. Auch da wieder eindrücklich, wie in dieser Frühzeit eine derart hohe sexuelle Moral zu finden ist bei den Philistern. Und das markiert umso mehr wie den Gegensatz zur Perversion in Sodom und Gomorra. Und auch die hohe Moral in Ägypten haben wir auch schon gesehen. Also das muss man so in Zusammenhang miteinander sehen. Übrigens, später, wenn wir dann mit den Patriarchen weiterfahren, mit Isaak, da finden wir später die gleiche Geschichte in Kapitel 26, wo Isaak auch diese Lüge macht und sagt, Rebekka sei seine Schwester. Das Problem mit dem Lügen ist weitergegangen in der Familie. Und nur so andeutungsweise. Und später, Jakob, der Sohn von Isaak, der hat dann seinen Vater Isaak einmal so richtig belogen. Er hat gesagt, ich bin Esau, dein Sohn. Und deswegen musste er dann fliehen. Und wer war es, der Jakob zum Lügen angeleitet hatte? Das war Rebekka. Die Mutter hat den Sohn angeleitet, um gegen den Vater zu lügen. Und dann musste er aber Hals über Kopf fliehen ins Ausland. Und Rebekka hat ihren Sohn Jakob nie mehr gesehen. Sie ist gestorben, bevor er später dann zurückgekommen ist. Und dann hat Jakob für seinen Onkel Laban gearbeitet, im aramäischen Gebiet. Und dann hat mal Laban ihn so richtig reingelegt. Er wollte ja unbedingt die Rahel heiraten. Und die Hochzeit ist gekommen und am Morgen sieht er, siehe da, es war Lea. So fürchterlich, so dramatisch, wie er erlebt hat, wie es ist, wenn man betrogen wird. Aber die Sache ging noch weiter. Später seine Söhne haben einmal ein blutiges Kleid gebracht zu Jakob und sie haben gesagt, das ist dein Sohn Josef. Also auch die Söhne haben gelernt, wie man lügt. So ist das weitergegangen. Wir sehen, es ist nicht gleich, wie wir leben. Unser Verhalten trägt Früchte, Konsequenzen. Also das so nebenbei noch. Jetzt kommen wir zu 1. Mose 20, noch zu einem Punkt. Die Geschichte von Kapitel 12 hat sich wiederholt, aber diesmal ist sie schlimmer gewesen, weil Abraham hier Sarah preisgegeben hatte, obwohl er nun ganz genau wusste, dass sie die Mutter des Erben werden soll. Das war also noch viel schlimmer jetzt, dass er bereit war, das Risiko einzugehen, Sarah zu verlieren. Nun, wir kommen zu Kapitel 21. Endlich wird dem 100-Jährigen der verheißene Erbe geboren. Sarah mit 90 Jahren gebiert einen Sohn. Gewaltig. Und da haben wir wieder Auferstehungserfahrung. Gewissermaßen war ihr weiterer Körper war abgestorben, was die Fortpflanzung anbetrifft, und trotzdem ist Leben herausgekommen. Wir haben gesungen am Anfang, von Gott, Quelle des Lebens. Gott ist die Quelle des Lebens und er hat aus abgestorbenen Körpern hat er Leben erwecken können. Die zweite Auferstehungserfahrung im Glaubensleben von Abraham. Aber dann wurde Isaak verspottet und geplagt von seinem Bruder Ismael. Und das hat schließlich dazu geführt, dass Ismael samt seiner Mutter gehen mussten. Im Neuen Testament in Galater 4 wird dann das ausgelegt und erklärt. Ismael war der Sohn einer Sklavin und Isaak der Sohn einer Freien. Und so gibt es das, die Beziehung unter dem Gesetz vom Sinai. Das ist Sklaverei. Und es gibt jetzt durch Jesus Christus eine neue Beziehung, das ist die Beziehung der Freiheit zu Gott. Ismael stellt dar das Bündnis der Sklaverei unter dem sinaitischen Bund und Isaak die Freiheit in Christus. Und diese beiden Dinge, die vertragen sich nie. Gesetzlichkeit und echte Freiheit in Christus, das gibt immer Konflikte und führt letztlich zur Trennung. Das ist die Erklärung in Galater 4. Wir kommen zu 1. Mose 22. Und es geschah nach diesen Dingen, dass Gott den Abraham versuchte. Und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe in das Land Moria und opfere ihn daselbst als Brandopfer auf einen der Berge, den ich dir sagen werde. Und Abraham stand des Morgens früh auf und sattelte seinen Esel. Jetzt kommt der größte Test im Glaubensleben von Abraham. Jetzt hat er endlich den Erben und nun sagt Gott, gib den Erben wieder zurück. Ist unglaublich. Jetzt endlich ist er da und jetzt soll er ihn wieder hergeben. Und Abraham ist sofort gehorsam und geht. Der Hebräerbrief erklärt uns, Hebräer 11, Vers 17 bis 19, dass Abraham logisch überlegte, urteilte, dass Gott auch in der Lage ist, Isaak wieder aus den Toten aufzuerwecken. Also Abraham hat nicht den Verstand an den Nagel gehängt, sondern hat logisch gedacht, Gott hat mir verheißen, durch Isaak Nachkommenschaft zu geben. Jetzt soll ich ihn opfern. Ja, folglich wird er wieder auferstehen und so wird Gott seine Verheißung erfüllen. Wir sehen, Glaube und Denken, das ist nicht ein Gegensatz, sondern wie Spurgeon gesagt hat, der Glaube macht Gott in der Rechnung zum größten Faktor. Aber rechnet mit, dem vollen gesunden Menschenverstand. Aber Gott wird zum größten Faktor. Und die Unlogik des Unglaubens ist die, man rechnet logisch, aber lässt den größten Faktor in der Rechnung weg. Und da kommt sie immer falsch raus. Das ist der Punkt. Also Abraham hat logisch überlegt, wenn Gott so gesagt hat, ja, dann muss es so und so geschehen. Er ist nicht verzweifelt, sondern ist gegangen. In diesen 19 Versen über die Opferung Isaaks, 1 bis 19, habe ich einmal mir zusammengestellt, als Teenie noch, die Parallelen zum Opfer Christi. Und ich habe etwa 30 Punkte gefunden. Da ist ein Konzentrat drin. Unglaublich. Von Bezügen zum Neuen Testament, wo Gott, der Vater, bereit ist, seinen Sohn Jesus Christus zum Opfer zu geben für die Welt. Also etwa 30 Parallelen. Das nehmen wir jetzt nicht durch, das kann man zu Hause als Hausaufgabe erarbeiten. Gott sagt, gehe in das Land Moria und opfere ihn daselbst als Brandopfer auf einem der Berge. Moria ist, wie wir später sehen in der Bibel, 2. Chroniker 3, Vers 1, der Tempelberg, der meistens in der Bibel Zion genannt wird. Die meisten Ausleger sagen, Abraham wollte Isaak opfern auf dem Felsen, auf dem Tempelberg, auf dem Felsen, der heute in der Oma-Moschee ist, dem Felsendom. Die Muslime sagen, dort wollte Abraham Ismael opfern. Das ist ja logisch, nicht? Die Muslime sagen Ismael, nicht Isaak. Aber es kann eigentlich gar nicht sein, dass es dort war. Warum? Gott sagt, Vers 2, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe in das Land Moria. Also in das Land, wo der Berg Moria steht. Dieser bekannte Berg, an dessen Südabhang Salem, die Stadt von Melchisedek, gebaut war. Aber Gott sagt nicht, gehe und opfere ihn auf dem Moria, sondern und opfere ihn da selbst als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Es gibt dort in Jerusalem noch mehr Berge, Nachbarberge, zum Beispiel der Ölberg, östlich vom Tempelberg. Dann gibt es den Südwesthügel, der heute in Jerusalem Zionsberg genannt wird. Das war übrigens der Ort, wo die ersten Christen das Quartier hatten, wo auch der Obersaal war, wo der Herr Jesus das Abendmahl eingesetzt hat. Auch ein Nachbarberg. Dann der Nordwesthügel, wieder ein Nachbarhügel. Dort befindet sich Golgatha. Und dann gibt es noch einen Berg, gerade nördlich vom Tempelberg. Also wir haben Moria umgeben von verschiedenen Bergen. Und Gott sagt einfach, auf einem der Berge dort im Land des Moria, dort sollst du ihn opfern. Nun, wir gehen mal der Reihe nach. Abraham geht auf die Reise. Am dritten Tag, Vers 4, ist er dort angelangt und er sieht den Ort der Opferung von Ferne. Dann sagt er seinen Dienern, bleibt hier, ich gehe jetzt mit Isaak dorthin. Wir wollen anbeten und dann kommen wir zu euch zurück. Das ist schon eigentümlich. Er sagt, wir gehen dorthin und dann kommen wir zu euch zurück. Also er war überzeugt, wir gehen jetzt dorthin, ich muss Isaak opfern, aber Gott weckt ihn auf und dann kommen wir zurück. Darum erklärt der Hebräerbrief, Kapitel 11, dass Abraham an die Auferstehung glaubte. Und in gewissem Sinn hat er ja seinen Sohn völlig aufgegeben und hat ihn neu bekommen, neu geschenkt bekommen. Das war die dritte Auferstehungserfahrung im Glaubensleben von Abraham. Nun, Abraham, Vers 6, nahm das Holz des Brandopfers, legte es Isaak, seinem Sohn, auf den Rücken. Und dann gehen sie beide miteinander zu dem Ort. 2000 Jahre später nimmt der Herr Jesus das Kreuz, Johannes 19, das Kreuz tragend ging er hinaus zu dem Ort genannt Schädelstätte. Das Holz trägt er selbst. Und dann in diesem gemeinsamen, auf diesem gemeinsamen Weg fragt dann Isaak, Vers 8, Vers 7 am Schluss, wo ist eigentlich das Schaf zum Brandopfer? Und eigentümlich Abraham sagt, Gott wird sicher sehen, das Schaf zum Brandopfer, mein Sohn. Sie gehen beide miteinander und dann an dem Ort ist er bereit, Isaak zu binden und dann zu opfern. So wurde auch der Herr Jesus gefesselt, um dann abgeführt zu werden zur Kreuzigung. Und dann ist Abraham bereit, das Messer zu ziehen. Und in dem Moment greift der Engel des Herrn ein, Vers 11. Der Engel des Herrn. Eine Erklärung dazu, die ich ausgelassen habe in Kapitel 16. Nämlich dort, wo Hagar mal geflohen war, aus den familiären Problemen in die Wüste, nach Sur, auf dem Weg nach Sur, also sie ist nicht das Sur bei Arau. Dort ist ihr plötzlich der Engel des Herrn erschienen. Aber der Engel des Herrn spricht dann mit ihr und dort in 1. Mose 16, Vers 7 und 13, 7 und Vers 13 sieht man dann, der Engel des Herrn wird Yahweh genannt. Da wird also deutlich, der Engel des Herrn ist Yahweh selbst. Nun, ich muss erklären, das habe ich ja bei dem letzten Punkt, Kapitel 16, geschrieben. Hebräisch heißt das Wort Engel Malach. Malach wird in der Bibel gebraucht einfach für gesandter Bote. Das können Menschen sein oder Engel. Also der Ausdruck ist viel weiter als unser Wort Engel. Einfach der Gesandte Yahwehs. Aber 1. Mose 16 macht deutlich, der Gesandte Jahwes ist Jahwe selbst. Und Hagar sagt zu ihm, du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Nun, es war Jesus Christus, der Gesandte des Herrn. Er ließ sich schon im Alten Testament senden und dann im Neuen Testament, als er wirklich Mensch geworden ist. Über 40 Mal im Johannesevangelium spricht der Herr Jesus über den Vater, der ihn gesandt hat. Er ist der Malach Adonai, der Gesandte des Herrn. Ein Gott, der sich schauen lässt. Kolosser 1, Vers 15 sagt, dass er das Bild des unsichtbaren Gottes ist. Gott, wenn er sich sichtbar macht im Alten und im Neuen Testament, macht sich immer sichtbar in der Person von Jesus Christus. Gut, jetzt haben wir hier den Engel des Herrn, der im letzten Moment eingreift und Abraham abhält von der Opferung Isaaks. Und wenn wir nun uns im Klaren sind, der Engel des Herrn ist der Sohn Gottes selbst, wird das viel dramatischer. Der Sohn Gottes, der später, 2000 Jahre später zum Opfer werden sollte, greift ein und verschont Isaak, das Opfer, das niemand hätte retten können, weil er selber Stellvertreter werden wollte. Und Abraham sieht dann, Vers 13, er hebt seine Augen auf und sieht einen Widder im Dickicht. Und den opfert er an der Stelle von Isaak. Dann nennt Abraham diesen Ort, Vers 14, Yahweh Yireh. Der Herr wird ersehen. Wir kennen den Ausdruck ersehen schon. In Vers 7, am Schluss hatte doch Abraham gesagt, Vers 8, Gott wird sich ersehen, das Schaf zum Brandopfer. Jetzt ist Isaak verschont. Abraham nennt diesen Ort, da in der Nähe von dem Berg Moria, Yahweh Yireh. Und Mose erklärt, da hier heutigen Tages gesagt wird, auf dem Berge des Herrn wird ersehen werden. Man wusste also, auf diesem Berg wird einmal das wahre Opfer von Gott gestellt werden. Nun, es ist ein Berg in der Nähe vom Berg Moria, aber nicht der Berg Moria selbst. Und jetzt rückblickend können wir sagen, tatsächlich Golgatha. Die Schädelstätte auf dem Nachbar, auf dem Nordwesthügel, damals gerade außerhalb der Stadtmauer. Dort ist der Herr Jesus, das wahre Opfer, gestorben. Der Vater hat seinen Sohn gegeben, Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Aber Mose erklärt, dass man damals schon wusste, auf dem Berg wird einmal das Opfer gestellt werden von Gott. Das ist also mehr als bemerkenswert. Vers 14. Und dann ruft der Engel des Herrn nochmals zu Abraham, Vers 15, und sagt in Vers 16, ich schwöre bei mir selbst, Spruch des Herrn, dass weil du dieses getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, ich dich reichlich segnen und deinen Samen sehr mehren werde, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und dein Same wird besitzen das Tor seiner Feinde. Und jetzt kommt's. Und in deinem Samen werden gesegnet werden alle Nationen der Erde. Gerade nach dieser Opferhandlung oder diesem Fastopfer und dem Hinweis auf das wahre Opfer sagt nochmals der Engel des Herrn, in deinem Nachkommen, in deinem Samen werden alle Nationen der Erde gesegnet werden. Und das Neue Testament nimmt das auf in Galater 3, Vers 16, diesen Vers und erklärt, dein Same, dein Nachkomme in der Einzahl, nicht Mehrzahl, bedeutet, das ist Christus. Und durch ihn können alle Völker gesegnet werden, wenn sie nämlich das Opfer von Jesus Christus im Glauben annehmen. Also der Sohn Gottes sagt selber zu Abraham, in deinem Nachkommen, und er wusste, das bin ich, werden einmal alle Völker gesegnet werden. Weil dieser Nachkomme bereit sein wird, eben die Verantwortung zu übernehmen, den Bund Abrahams zu erfüllen, Segen für alle Völker. Und so sehen wir, das erste Buch Mose zeigt, aus der Urgeschichte, 1. Mose 1 bis 11, ist Abraham und das auserwählte Volk entstanden. Aber das hat Gott auserwählt im Blick darauf, dass der Messias aus diesem Volk kommt, und dann ein Segen wird für alle Völker. Kein Rassismus. Zionismus ist kein Rassismus. Denn Zion, Jerusalem, ist der Ort, wo das Opfer gestellt werden sollte, zum Segen für alle Völker. Wir gehen weiter. Erster Mose 23. Ein tragisches Kapitel. Sarah stirbt. Sie ist Mutter des Erben geworden und der Zeitpunkt ist gekommen, dass sie gestorben ist. Abraham geht zu den Hethitern in Hebron und sagt, er möchte gern ein Erbbegräbnis kaufen. Und dann sagen ihm die Hethiter, ja, das ist gut, du kannst das kaufen, aber kauf das ganze Feld mit. Aber Abraham möchte nicht das ganze Feld kaufen, sondern nur das Erbbegräbnis dort. Das versteht man erst jetzt, seitdem man hethitische Landverträge ausgegraben hat. Die Hethiter hatten nämlich das Gesetz, wenn man ein Landstück kaufte, dann musste man automatisch alle Verpflichtungen gegenüber einem Feudalherr übernehmen. Wenn man aber nur einen Teil dieses Landstücks kaufte, dann musste man das nicht übernehmen, sondern der das ganze Landstück hatte, der war weiterhin verantwortlich. Und darum wollte Abraham gleich alles geben. Nein, nimm das Feld auch noch dazu. Nein, ich möchte nur die Höhle als Begräbnisort. Und man versteht nicht unbedingt, warum da hin und her gehandelt wird. Das ist wieder genau hethitisches Recht, das aber ja verloren ging mit dem Untergang der Hethiter im 13. Jahrhundert vor Christus. Was wieder zeigt, wie alt, uralt diese Berichte sind und wirklich authentisch sind. Das sind keine Märchen, keine Mythen, das sind wirkliche Geschichten. Also auch da hat die Bibelkritik wieder Gottes Antwort bekommen. Heute gibt es einen Kampf um die Machpela-Höhle in Hebron. Muslime und Juden streiten sich darum. Ja? Es geht um das Erbbegräbnis von Abraham. Wer hat Anrecht darauf? Wer ist der rechtmäßige Erbe? Isaak oder Ismael? Und auch heute, genau um diesen Ort, wo jetzt eine Moschee ist, wird heute noch gekämpft. Dann kommt die Liebesgeschichte Isaak und Rebekka. 1. Mose 24. Also es ist nicht so, dass diese Geschichte so ausführlich geschrieben ist, weil jede Eheschließung genau so gehen muss. Manche junge Leute haben Angst, wenn der Vater das in die Hand nehmen würde, das ginge dann wirklich schief. Nun, man kann sagen, vielleicht wäre manche Ehe nicht schief gegangen, wenn der Vater und die Mutter doch noch ein bisschen mitgeholfen hätten im Beraten. Man will mich nicht falsch verstehen. Aber eine Geschichte, die Prinzipien, Grundsätze enthält, die heute noch absolut aktuell sind. Abraham sagt seinem Knecht, er soll zu seiner Verwandtschaft gehen und dort eine Frau holen für Isaak und er soll sie nicht von diesen pervertierten Kanaanitern hier nehmen. Also ganz wichtig, ein Gläubiger muss unbedingt eine gläubige Frau heiraten. Es ist ausdrücklich 2. Korinther 6 verboten, dass ein Gläubiger eine Ungläubige oder umgekehrt eine Gläubige einen Ungläubigen heiratet. Nun, wenn die Ehe vollzogen ist, und es gibt auch solche, die kommen nachher zum Glauben, das ist alles etwas ganz anderes. Aber es geht darum, die Bibel warnt uns davor, wenn wir gläubig sind und wir wollen eine Ehe eingehen mit einem Ungläubigen. Also wir haben hier auch das Prinzip, Abraham schaute darauf, dass sein Sohn nicht eine ungläubige Frau bekommt. Wir sehen auch das Prinzip, der Knecht geht dann und hat einige Probleme, die richtige Frau zu finden und er betet. Und dann wird alles so wunderbar geführt. Also das Gebet, das gilt auch heute, ist eine ganz wesentliche Voraussetzung für eine gottgemäße Eheschließung. Durch Gebet vorbereiten, dass man wirklich bewusst sich von Gott führen und leiten lassen möchte. Aber das heißt natürlich nicht, dass man seinen Knecht schicken muss, das zu erledigen und so weiter, das sind die speziellen Umstände, ja, von damals, aber die Prinzipien müssen wir herausarbeiten, die immer noch gültig sind. Und wir haben keine Knechte, also wir können ja niemanden schicken. Gut, wir warten noch ein paar Jahre mit unseren Kindern. Ich will den Mund nicht zu voll nehmen. Eine wunderbare Liebesgeschichte, weil wir letztlich sehen, dass Gott diese zwei zusammengeführt hatte. Und auch die Verwandten haben schließlich erkannt, in 1. Mose 24, Vers 50, da antworteten Laban und Betuel und sprachen, von dem Herrn ist die Sache ausgegangen. Wir können dir nichts sagen, weder Böses noch Gutes. Siehe, Rebekka ist vor dir, nimm sie und ziehe hin, und sie sei die Frau des Sohnes deines Herrn, wie der Herr geredet hat. Und die haben deutlich erkannt, die Initiative in dieser Sache ist von Gott ausgegangen. Das Prinzip muss immer bleiben. Also es ist kein Würfelspiel und so weiter. Und es braucht Gottes Führung. Wir haben hier also im ersten Buch Mose schon, wo die Ehe eingesetzt worden ist, 1. Mose 2. Dann aber ist die Perversion durch den Sündenfall gekommen. Und da sehen wir, wie es trotz des Sündenfalls möglich ist, Ehen zu schließen mit Gottes Hilfe. Aber es ist schon tragisch, wenn man dann die Geschichte weiterliest. Das ist dann für nächstes Mal. Das Chaos in dieser Familie. Später, Rebekka ist bereit, dem Sohn zu sagen, betrüge deinen Vater, ist schon alt geworden. So. Und dann die ganzen Streitigkeiten zwischen Esau und Jakob. Ein Chaos sondergleich. Und was lerne ich daraus? Eine Ehe kann gut anfangen und sie kann trotzdem, und von Gott geführt anfangen und sie kann trotzdem im Chaos enden. Also eine gute Eheschließung mit allem drum und dran nach Gottes Gedanken ist keine Garantie, dass es gut rauskommt. Und warum ist es so schlecht gekommen? Irgendwie sehen wir, dass Isaac und Rebekka ihre Ehebeziehung vernachlässigt haben und nicht mehr gepflegt haben über die Jahre hinweg. Also eine Ehebeziehung ist nichts Automatisches. Man muss dauernd investieren. Von selbst kommt nichts. Und man muss die Beziehung spannend machen. Man muss eben mit Gottes Hilfe wirklich das Verliebtsein weiter pflegen. Gut, da sollen Ältere darüber sprechen. Ja, aber nur andeutungsweise. Aber ich meine, 15 Jahre ist auch schon was, ja. Und was man sagen kann, das lohnt sich, in der Ehe die Kontinuität zu erhalten. Und man fühlt, nach 15 Jahren könnte man sagen, auch, ich möchte nicht nochmals alles das aufbauen, und bis wir dieses Ergebnis haben, das wir jetzt haben. Das ist wirklich, das lohnt sich. Also Investition. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Investition durch Kontinuität. Also durch dranbleiben. Es gibt ja junge Leute, die sagen, wir wissen nicht, ob wir zusammenpassen. Wir müssen die Sexualität zuerst ausprobieren, ob das geht und so. Und dann können wir heiraten. Das ist ein totaler Blödsinn. Sexualität entwickelt sich über Jahre hinweg. Und braucht Ruhe, braucht einen geschützten Rahmen, braucht die Möglichkeit, dass es irgendwie oftmals gar nichts Besonderes ist. Es braucht Pflege und Kontinuität in der Beziehung, und dann entwickelt sich etwas. Und da gibt es andere, die könnten sprechen, wie das ist nach 20 Jahren und so weiter. Kontinuität. Das ist ein ganz starkes Argument, wenn wir in der Diskussion sind über Ehe ja oder nein, voreheliche Sexualitätsbeziehung ja oder nein, dass wir argumentieren können, die Sexualität wächst und wird immer mehr ein Geschenk Gottes, indem wir in der Beziehung investieren. Aber wir sehen im Fall von Isaac und Rebekka, ihre Beziehung ist irgendwie vernachlässigt, ist in eingetretene Bahnen getreten, sie für Jakob, er für Esau und zum Fleisch und so. Ist schiefgegangen. Also sehr, sehr praktisch. Nachher, Kapitel 25, da sehen wir, Abraham heiratet wieder Keturah und hat dann nochmals Kinder. Es fällt uns auf, drei Frauen hintereinander. Sarah stirbt, Kapitel 23. Rebekka kommt auf den Plan, Kapitel 24. Und dann, Kapitel 25, Keturah kommt auf den Plan. Nun, in Sarah können wir einen typologischen, bildlichen Hinweis finden auf Israel. Israel wurde nach der Kreuzigung des Herrn, 1. Mose 22, ja, für eine Zeit auf die Seite gestellt. Es ist so, wie wenn Israel gestorben wäre. Jahr 70, Zerstörung des Tempels, Zerstreuung. Aber dann haben wir die Zeit der Gemeinde. Und die Gemeinde wird nach Epheser 5, Vers 22 und folgende als Frau von Christus dargestellt. Da haben wir die Beziehung von Rebekka und Isaak. Aber die Zeit der Gemeinde wird ein Ende nehmen und Israel kommt wieder neu auf den Plan. Und da haben wir Keturah, die ihren Platz quasi übernimmt von Sarah früher. Da haben wir einen Hinweis auf Israel, den gläubigen Überrest in der Zukunft, der wieder eine Rolle spielen wird. Und dann, 1. Mose 25 schließlich, Abraham stirbt, 175 Jahre alt. Es fällt auf, mit 75 Jahren kam Abraham nach Kanaan. Er ist also genau 100 Jahre im Land gewesen und hat 100 Jahre Erfahrung des Glaubens gesammelt. Und als Vater aller Gläubigen ist er uns ein Beispiel. Aber Gott zeigt eine wirkliche Geschichte. Die Bibel malt die Geschichte nicht schöner, als sie war. Aber gerade weil sie so realistisch ist, gibt uns die Abrahamsgeschichte so viel Impulse und Anstöße, um ein Leben im Glauben mit Gott zu führen. Ja, es ist 17.30 Uhr.